Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Kommunikationsfähigkeit ist und bleibt die stärkste Kompetenz von Führungskräften im digitalen Zeitalter. Das ist ein riesen facettenreiches Thema.
Barbara Liebermeister ist Autorin, Rednerin und Expertin für Digital Leadership. Sie rückt individuelle Stärken in den Mittelpunkt und setzt auf die Marke Mensch. Barbara Liebermeister geht die Herausforderung der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Podcast-Folge. Wow, ich sage euch, diese Woche ist meine Podcast-Woche. Gestern schon einen gemacht, mit einem tollen Menschen. Und heute habe ich natürlich wieder was ganz Tolles für euch ausfindig gemacht. Und zwar, Hintergrund ist, ich bin ja immer auf der Suche nach neuen Artikeln oder neuen Themen, was die Zukunft der Arbeitswelt, insbesondere natürlich der Führung, mit sich bringt und stolper über einen Begriff, den ich kaum aussprechen konnte. Longevity, habe ich mir dann sagen lassen von Experten, nennt sich das. Und ich bin über einen Artikel gestolpert, da hieß es, in Zukunft werden Firmen eher darauf achten, dass sie Longevity leben und sogar Longevity-Manager einsetzen oder verantwortlich dafür. Heidewitzka, habe ich gedacht, wen habe ich denn da in meinem Netzwerk, der weiterhelfen kann? Und ich bin tatsächlich seit Jahren schon mittlerweile, Carsten, oder? Seit Jahren?
Ja, es ist ziemlich lang schon, ja.
Auf jeden Fall bin ich mit einem, und das war so witzig, Professor Dr. Carsten Bartsch auf LinkedIn verbandelt, möchte ich mal sagen. Und der postet immer sowas. Der postet das so exakt, dass ich sogar letzte Woche zu ihm sagte, du Carsten, bist du nicht Mediziner oder so? Und er lacht schallend. Ich stell euch mal Carsten vor. Oder zuerst mal, hallo Carsten.
Ja, hallo Barbara. Schön, ja, dass wir dann jetzt nicht nur auf LinkedIn verbandelt sind, sondern hier über so ein tolles Thema miteinander reden können.
Ja, jetzt geht's tatsächlich um die Wurst. Ich erzähle euch mal, wie der Carsten zu diesem Thema gekommen ist und natürlich steigen wir dann auch darin ein, weil vielleicht will einer oder eine von euch ja Longevity-Verantwortliche im Unternehmen werden. Also nach dem Abi fing das schon an bei Carsten, da hat er vor einer echten Lebensfrage gestanden. Er hat sich die Frage gestellt, ey, Wirtschaft oder Medizin, Kopf oder Herz, Strategie oder Mensch? Am Ende wurde es die Wirtschaft mit seinem Studium, das er in Deutschland und in den USA, da beneide ich ihn ein bisschen drum, sowie einer Promotion an der HHL Leipzig Graduate School of Management. Was sind die HHL, Carsten?
Die HHL ist die älteste deutsche Wirtschaftshochschule, die in den 90er Jahren wieder gegründet wurde als internationale private Business School und ja, mittlerweile so zu den Top 3 der deutschen Business Schools auch gehört.
Boah, Mann, also ihr seht schon, wie schlau der Carsten ist. Also, aber also das Interessante bei ihm ist, obwohl dann mit der Wirtschaft verbandelt, hat er oder hat ihn die Gesundheit nie so ganz losgelassen. Und man kann tatsächlich davon sprechen, dass er heute in seiner Arbeit Management, Technologie und Prävention miteinander schafft zu verbinden und beschäftigt sich damit, wie Unternehmen, Regionen und Menschen durch kluge Strategien gesünder und leistungsfähiger werden können. Ist jetzt ein bisschen sachlich, ne? Das machen Wirtschaftler immer so, wenn ich mir dann was einreiche, ne? So, als Professor, Unternehmer und Berater bewegst du dich bewusst an der Schnittstelle genau. Ja, von Management, Innovation und Medizin. Und dein besonderer Fokus liegt auf den digitalen Technologien, neuen Geschäftsmodellen, so innovative ist ja auch immer unterwegs und dem Thema Longevity als gesellschaftlicher Zukunftsfrage. Also kurz gesagt, er arbeitet daran, wie wir alle nicht nur erfolgreicher wirtschaften, sondern auch länger aktiv, gesund und glücklich leben können. Das sind ja Prophezeiungen, lieber ja. Carsten.
Heide Witzka. Ja, und ich meine, das eine hat ja ein bisschen was mit dem anderen zu tun.
Da auf jeden Fall. Gar keine Frage. So, wenn du, dann lüften wir jetzt mal etwas mehr das Geheimnis für die, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Wenn du also Longevity erklären müsstest, ohne über, Supplements, also Nahrungsmittelergänzung, Eisbad oder Schlaftracker zu sprechen, was bleibt denn dann übrig? Was hat es denn damit auf sich? Ist es nicht schlichtweg nur die Work-Life-Balance?
Die Work-Life-Balance ist ein Teil davon, Barbara. Also du hast ja gerade schon gesagt, für mich bedeutet Longevity und im Moment reden viele Leute darüber, sogar die Bild-Zeitung. Ja, für mich geht es da immer darum, eben lange oder so lange wie möglich aktiv, gesund und glücklich leben zu können. Und das hat ganz, ganz viel mit unserem Lebensstil zu tun. Natürlich, wie wir uns bewegen. Wie gut oder wie schlecht wir schlafen, das haben wir lange vernachlässigt. Unsere Ernährung und natürlich auch so ein bisschen so dieses Zauberwort der mentalen Gesundheit. Inwieweit wir dauergestresst sind, weil das natürlich auch einen Einfluss auf Schlaf und Erholungsmöglichkeiten hat. Also man kann eine ganze Menge tun und kann das natürlich auch ergänzen dann über medizinische Themen. Du hast Supplements angesprochen. Das können alles wertvolle Ergänzungen sein, aber wenn wir selber mal anfangen mit Bewegung, Schlaf, Erholung, Ernährung und unserer mentalen Gesundheit, dann können wir schon ein ganzes Stück weiterkommen.
Ja, das stimmt ja. Ich meine, rational wissen wir das ja. Und das hört sich ja jetzt, ich bin ja immer provokant, ein bisschen boring an für mich, weil was ich ja viel mehr sexier fand, war ja, als ich vor ein paar Jahren dazu gelesen habe, dass einer der Top-Entwickler bei Google, der gibt sich jeden Tag so viele Vitamine und was auch immer, ich nenne es mal Supplements, weil er damit sich ausrechnet, bis ins Jahr, tralala, was auch immer, zu leben, um dann an die Gesundheitshelferlein zu kommen, dass er ewig leben kann. Ich meine, das ist schon eine andere Hausnummer, als wenn ich sage, ey, jetzt essen wir alle sehr vitaminreich, jetzt laufen wir jeden Tag. Das ist ja schon klar, das theoretisch. Aber was hältst du denn von sowas? Ist das nicht auch Longevity? Du sagst es eher mit so einem E, ne?
Das ist auch Longevity und da kommt die Longevity eigentlich auch her. Das sind solche Leute wie Aubrey de Grey und Ray Kurzweil und so weiter.
Genau, der Ray Kurzweil, der war das nämlich, wo ich das von gelesen habe.
Haben angefangen daran zu arbeiten, hey, wie können wir es erreichen, dass Menschen 120, 150 Jahre alt werden oder vielleicht sogar ewig leben. Und das war so ein bisschen der Einstieg in das ganze Thema. Und ja, das ist okay, das kann man machen, aber hier geht's um viel, viel Selbstversuch, um sehr, sehr viele Dinge, die medizinisch noch in keinster Weise belegt sind. Da geht's um, ich möchte nicht böse sein, so ein bisschen auch um Science Fiction. Das kann irgendwann mal möglich sein, alles gut. Aber lass uns doch erstmal daran arbeiten, dass wir länger gesund bleiben. Und ich gebe dir mal ein paar Zahlen dazu.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau. Gib uns mal ein bisschen Futter, dass wir sagen, ey, wenn wir nur ein bisschen mehr machen, was hat das für Konsequenzen?
So, pass auf. Also zum einen, wir haben uns ja in den letzten Jahren immer darüber gefreut, dass unsere Lebenserwartung immer weiter gestiegen ist. Und das ist auch schön so. Kleiner Spoiler, in einigen Ländern wie den USA beispielsweise sinkt sie im Moment gerade wieder aufgrund unseres doch eher bescheidenen Lebensstils. Ja. Was wir weniger geschafft haben, ist, die Dauer des gesunden Lebens zu verlängern. Das führt dazu, dass wir je nach Studie die letzten 6 bis 12 Jahre unseres Lebens mit mehr oder minder starken physischen, psychischen oder kognitiven Einschränkungen leben. So, das ist natürlich für uns nicht angenehm, das ist für unsere Liebsten um uns rum nicht angenehm, die uns im Zweifelsfall pflegen müssen. Und das ist, und da kommt der böse Ökonom in mir durch, natürlich auch volkswirtschaftlich gesehen totaler Blödsinn.
Ja.
Und jetzt ist ja nicht das Ziel, die Menschen dann wieder früher sterben zu lassen, sondern die Menschen länger gesund leben zu lassen. Und jetzt arbeiten wir mal an so ein paar Dingen. Beispielsweise, wenn du pro Tag mehr als 8 Stunden sitzt. Und das könnten wir zwei ja durchaus tun. Ja.
Marin, ich bin nicht so unruhig.
Ah ja, gut. Hast du ein Mortalitätsrisiko, was dem von Kettenrauchern entspricht?
Nee.
Ja.
Oh, das schockt mich. Wenn ich 8 Stunden, was ja nichts Schlimmes ist, nichts Böses, ne? 8 Stunden am Schreibtisch sitze. Nee, das ist
dann
natürlich
hast du
meine
Mortalität.
Aussage.
So, und jetzt kommt aber die Gegennummer. Jetzt musst du kein Superathlet sein. Wenn du es schaffst, dich in der Woche 50.000 Schritte zu bewegen, senkst du dieses Mortalitätsrisiko mal gleich wieder um knapp 80%.
Ach ja, guck, so. Wenn ich 10 Stunden Sport im Schnitt mache, wenn ich nicht unterwegs bin, komme ich persönlich tatsächlich drauf, weil ich habe dir ja erzählt, ich fechte und habe das auch erst vor 2 Jahren angefangen und ziemlich intensiv. Und
spiele Fechten
halt,
ist super.
Und spiele aktiv Tischtennis, also wirklich auch so in Mannschaft und so. Und wenn ich da mal eine Woche habe, wo ich nicht so viel unterwegs bin, da komme ich wirklich, das ist natürlich extrem, ich sag jetzt mal zwischen 6 und 10 Stunden. Und am Schreibtisch schaffe ich ja auch nicht 8 Stunden zu sitzen. Beim Coaching laufe ich immer rum. Wenn ich ein Seminar halte, stehe ich immer, selbst wenn ich Digitale habe, weil das ja ganz anders rüberkommt. Und wenn ich Vorträge halte, stehe ich auch. Und so richtig abarbeiten, dann sitze ich mal eine Stunde, aber da muss ich mich wieder bewegen. So, wie sieht das mit mir aus?
Da ist doch schon alles viel, viel besser bei dir. Nein, und Fechten und Tischtennis sind in der Tat ganz gut. Weißt du, was die laut Studien sozusagen gesündeste Sportart der Welt ist?
Oh, sag.
Okay, kriegst du jetzt ganz umsonst von mir gesagt, nach der sogenannten Kopenhagen-Studie ist Tennis die gesündeste Sportart der Welt und regelmäßiges Tennisspielen kann bis zu 10 Jahre auf deine gesunde Lebenserwartung oben drauf packen. Warum ist das so? Ja, wenn du mal überlegst, Tennis ist ein super Sport, du musst rennen, tust also was für deine aerobe Fitness, also so die Puste, wie wir das immer so schön nennen. Du musst permanent reagieren, tust also was für deine Kognition. Du musst dich drehen und deine Position verändern, tust also was für deine Balance. Und du sprintest und stoppst und drehst deinen Oberkörper und schlägst, bewegst also auch deine Muskeln, tust also was für deinen Muskelerhalt und Muskelaufbau. Wichtig, weil unsere Muskeln sich ab dem Alter von 25 im Körper abbauen, es sei denn, wir tun aktiv etwas zum Muskelerhalt. Und deswegen ist Tennis in der Tat die gesündeste Sportart der Welt. Und diejenigen von euch, die vielleicht auch mal die US Open im letzten Jahr angeschaut haben, da stand das überall dick auf den Courts. The world's healthiest sport. Also die haben wirklich eine riesen Kampagne zu dem Thema gefahren und haben auch Zuschauer darüber aufgeklärt, wie einfach doch Bewegung im Alltag sein kann, wie viel Spaß sie machen kann. Genau wie du es sagst, Barbara, so mache ich es auch immer. Immer mal aufstehen, rumlaufen, im Zweifelsfall so die Liegestütze gegen die Wand oder gegen den Schrank gelehnt, mal 10 machen oder solche Geschichten.
Dein Digital Hack.
8 Stunden am Schreibtisch sitzen ist ähnlich, als wärst du ein Kettenraucher. Insofern, du musst kein Leistungssportler werden, aber hab im Hinterkopf, regelmäßige Bewegung tut tatsächlich ein längeres Leben nach sich ziehen, im besten Fall. Okay, dann gehen wir mal weiter. Und zwar, um den Menschen den Stress im Kopf vielleicht zu holen, weil gibt es denn aus deiner Erfahrung so einen Punkt, an dem gesund bleiben kippt und eher Stress als Gesundheit zeugt? Wenn ich jetzt zum Beispiel ja nicht so aufgesetzt bin wie ich von der Persönlichkeit, sondern sagt, oh nee, schon 2-mal die Woche muss ich Sport machen. Und dann muss ich mir auch noch überlegen, was ich immer esse. Gibt es denn so, ich möchte mal sagen, Quick and Dirty Rezept, so.
Also das hängt natürlich ein bisschen von der Persönlichkeit ab. Wenn ich der Typ bin, der sagt, oh mein Gott, ich muss mal aus meinem Sessel aufstehen und ich kann mich nicht jeden Tag von, weiß ich nicht, Currywurst und Pommes und Backofenpizza ernähren oder sowas. Wenn dich das schon stresst, dann wird gesundes Leben irgendwann zum Stress werden. Aber nein, es geht ja wirklich darum, zu erkennen, dass wir Gesundheit eben nicht outsourcen können, ne, dass wir für unsere eigene Gesundheit Verantwortung übernehmen müssen. Und wenn ich das erstmal im Kopf habe, dann finde ich plötzlich ganz, ganz viele einfache Wege. Einfach mal den Aufzug durch die Treppen ersetzen. Einfach mal versuchen, pro Tag abends mal so ein bisschen um den Block zu gehen oder sowas. Dann habe ich so meine 5.000 bis 7.000 Schritte. Mal so als um Gefühl zu bekommen, wenn du 10 Minuten ganz gemütlich läufst, dann hast du so 1000 bis 1200 Schritte. Mhm. Also das ist alles irgendwie etwas, was machbar ist. Mhm. Wir vergessen häufig den Schlaf, ja, und die Erholung, wenn wir in einer Nacht nur 4 Stunden schlafen, anstatt der 8 Stunden durch alle 3 Schlafphasen, die wir schlafen sollten, dann haben wir am nächsten Tag sofort ein um 25% erhöhte Insulinresistenz. Was heißt das? Wir können uns in die Prädiabetes schlafen, wenn wir permanent schlecht schlafen, zeigen neueste Studien von Matthew Walker, einem der großen Schlafforscher. Mhm. Also wir sollten immer darauf gucken, weil nur dann machen wir es auch, dass es in unser Leben passt und dass es auch Spaß macht. Stress finde ich immer dann, wenn ich diese tollen Influencer dann sehe, ja, diese Longevity-Influencer oder Medfluencer. Ja. Mein Gott, ja, ich stehe morgens um 5 Uhr auf und dann meditiere ich erstmal, damit meine Chakren in Reihe geschaltet sind und dann gibt's mein Matcha aus fairem Welthandel und so weiter. Das ist alles toll, aber erzähl das mal der Familie mit 2 Kindern, wo beide Eltern arbeiten, die Kinder in die Schule müssen. Das ist Schwachsinn. Da muss man also einfach mal hingehen und mal gucken, wie kann man eigentlich seinen eigenen Weg finden? Und wir helfen beispielsweise Menschen auch dabei. Wir machen Longevity-Retreats, Gesundheits-Retreats in Hotels, wo einfach Gesundheit und Wohlfühlen und Spaß haben miteinander verbunden sind. Und wenn die Menschen da durchgehen, ist unser Ziel, nicht denen irgendwie 2 Wochen lang nur Brühe und Löwenzahn-Espresso zu füttern und auf dem Rückweg gibt's dann erstmal das Wiener Schnitzel oder die Schweinshaxe, sondern wir wollen eigentlich, dass sie erkennen, wie einfach es ist, den Lebenswandel auch ein bisschen anzupassen, Spaß dabei zu haben und eben nicht nur 2 von 52 Wochen im Jahr gesund zu leben und dann zu denken, das ist so wie der Ablasshandel in der katholischen Kirche früher, ne, dann ist es für die restlichen 50 Wochen gut? Nein, wir wollen den Leuten in den 2 Wochen zeigen, was sie in den restlichen 50 Wochen zu Hause ganz unproblematisch und mit Spaß und wenn möglich auch mit der ganzen Familie tun können.
Deine Digital Mission.
Longevity hat nichts mit erheblichem Aufwand für die Gesundheit zu tun, sondern es geht auch in kleinen Schritten, dass du besonders viel erreichst, was tatsächlich, ja, ich möchte mal sagen, auf deine Lebensuhr einzahlt. In diesem Zusammenhang, Carsten, was sind denn so typische Warnsignale bei sehr leistungsorientierten Menschen, die lange übergangen werden? Was sagt da deine Erfahrung? Gibt es da was, so dass ich Anhaltspunkte für mich persönlich habe?
Für dich persönlich? Also ich spreche mal von meinen Anhaltspunkten, weil wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, fängst du natürlich auch irgendwann an, dich selber zu hinterfragen und wirst plötzlich kreidebleich, weil du ganz, ganz viele Dinge selber erkennst. Also das eine ist natürlich, dass deine Kondition einfach abnimmt, weil du dich viel zu wenig bewegst. Mhm. Ja, dass du dich so daran gewöhnt hast, immer mit dem Aufzug und nicht zu viel bewegen, dass wenn du dann wirklich mal einen längeren Spaziergang machst, dass du einfach mal aus der Puste bist. Mhm. So, das zweite Thema, was ein ganz, ganz großes Warnsignal ist, was ganz, ganz viele Menschen in Deutschland trifft, über 60% sagen, sie haben Schlafschwierigkeiten. Und Schlafschwierigkeiten sind ein ganz, ganz, ganz großes Warnsignal. Weil was passiert? Wir sind gestresst. Mhm. Wir schauen am besten bis zum letzten Moment, wo wir abends einschlafen wollen, noch auf unser Handy. Das kombiniert mit dem blauen Licht, sagen einige Studien, hilft nicht gerade zum Einschlafen. Ja, dann geht das los. Ne? Dann liegen wir, wollen eigentlich einschlafen, stressen uns noch mehr, weil wir nicht einschlafen können, aber doch am nächsten Tag früh raus müssen. Und der Schlaf ist so eine Aufräumzeit in unserem Körper. Die räumt nicht nur den Kopf auf, sondern die räumt auch sehr, sehr stark unseren Stoffwechsel auf. Also während des Schlafens ist der Stoffwechsel bei uns so im Reinigungsmodus, wo die Stoffwechselendprodukte abtransportiert werden aus den Zellen, aus den Mitochondrien, den Zellkraftwerken und so weiter.
Ist also gar nicht so passiv, wie man denkt.
Ne? Nee, sondern, der Schlaf ist ganz, ganz wichtig und wir haben ihn lange unterschätzt. Es war, hey Barbara, wir kennen das, ne? Lange Zeit in unserem Job hat man immer gesagt, oh, ich brauche nicht mehr als 4 Stunden Schlaf und ich bin High Performer und so. Das ist Quatsch. Das ist riesengroßer Blödsinn. Mhm. Ja, wir haben mittlerweile Studien, die zeigen, 7 bis 8 Stunden Schlaf brauchen wir. Wir sollten durch die 3 Schlafphasen gehen, den leichten Schlaf, den REM-Schlaf, den Rapid-Eye-Movement-Schlaf, in dem wir träumen, und den Tiefschlaf. Es gibt ja auch digital, ne, tolle Methoden mit Armbändern, Ringen oder sowas, das zu kontrollen. Also das Thema Schlaf, Schlafschwierigkeiten ist ein ganz großes Warnsignal, weil es so viele Konsequenzen, so viele negative Konsequenzen hat. Und da würde ich wirklich mal anfangen, mir zu überlegen, was sind denn gesunde, kleine Entspannungs- und Schlafroutinen, an die ich mich jeden Tag gewöhnen kann, um abends besser einschlafen zu können. Da gibt es auch ein paar Apps, die helfen, beispielsweise mit Schlafmeditationen.
Kannst du ein paar nennen, Klängen. Gerade für unsere Hörer und Hörerinnen? Hast du da so
ja,
ad hoc was?
Also, müsste ich jetzt mal überlegen, welche ich wirklich guten Gewissens
empfehlen könntest,
kann.
Ne? Weil sowas finde ich immer gut
aber,
in dem Zusammenhang.
Es gibt sehr, sehr gute Apps und das ist auch kein Quatsch oder sowas. Und auch das Thema Meditation, da hören wir häufig, sowas ist irgendwie Blödsinn, aber nee, das ist schon ganz, ganz gut. Also um mal einen Namen zu nennen, ich beispielsweise nutze Calm sehr, sehr gerne. Also Calm, wie ruhig. Es gibt aber auch sowas wie Somnio, ist eine andere App, mit der ich jetzt persönlich keine Erfahrungen gemacht habe. Aber das ist so eins. Es gibt 7Mind beispielsweise, ist eine andere Schlaf-App, die man nutzen kann.
Ja.
Wie gesagt, ich persönlich nutze Calm. Und das ist auch wirklich für mich eine ganz, ganz tolle Geschichte.
Super. Herzlichen Dank an der Stelle. Was in dem Zusammenhang mit Longevity wird ja häufig von funktionaler Longevity gesprochen. Mhm. Was versteht man darunter, wenn wir uns mit dem Thema jetzt schon mal auseinandersetzen? Und mich würde auch interessieren, wo wir das eben gesagt haben, wenn Menschen sich so jahrelang überfordern, was passiert denn dann, wenn die sich so auf die, wie geht das mit der Entscheidungsfähigkeit oder Konzentrationsfähigkeit? Hast du da irgendwelche Studienzahlen oder Erfahrungen? Das finde ich auch, für manche Menschen ist es hilfreich, einfach was Positives zu sehen. Und manche Menschen, die brauchen auch so eine Art Schockerlebnis, dass sie in Bewegung kommen. Deshalb frage ich das.
Naja, ich habe ja so ein paar Schockerlebnisse hoffentlich genannt. Ne? 8 Stunden sitzen, Mortalität wie ein Kettenraucher.
Ja. Ja.
Das ganze Thema Schlaf, wie wir uns in die Prädiabetes reinschlafen können. Und wenn man sich das alleine mal vor Augen führt, wir reden immer von den 4 Reitern, wie die 4 Reiter der Apokalypse, den 4 Haupttodesursachen. Das sind kardiovaskuläre Erkrankungen Nummer 1, Krebs Nummer 2, neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson und ALS und so weiter Nummer 3. Und auf Nummer 4 und wirklich rasant steigend die Stoffwechselerkrankungen, gerade eben Diabetes Typ 2. Also jetzt muss man wissen, Diabetes und Stoffwechselerkrankungen sind deswegen so schlimm. Und vielleicht sollte jeder mal zum Arzt gehen, wenn er das nicht trotzdem regelmäßig macht, und mal seinen Zuckerstatus, seinen Langzeitzucker sich anschauen lassen. Stoffwechselerkrankungen sind deswegen so schlimm, weil sie Brandbeschleuniger sind für die ersten 3 Erkrankungen. Wir wissen beim Krebs beispielsweise, die Lieblingsspeise von Krebszellen ist Zucker, ist Glucose. Also je mehr wir davon im Körper haben, desto mehr können wir die Entwicklung von Krebs stimulieren. Wir wissen
das
natürlich.
Das wusste ich auch nicht übrigens. Ja, ja,
wir
ich dachte Fleisch eher so, ne,
ja,
für Krebs.
Ne,
ja.
Da sind wir jetzt mittlerweile schon anders unterwegs. Also Proteine sind schon sehr, sehr, sehr wichtig und Fleisch ist nicht so zu verteufeln, wie wir es getan haben. Verarbeitetes Fleisch, da wird es dann schlimm, wenn dann die ganzen
Wurst oder so
und solche Sachen,
ja,
genau, da wird es kritisch, aber das gute Steak oder das Hühnchen oder der Fisch oder sowas, das sind alles gute Geschichten. Ja, und das sind eigentlich so die Schockmomente, die man für solche Menschen braucht, weil die haben sich ja in so eine Routine reingelegt.
Klar.
Ne? Und aus dieser Routine muss man sie rausbekommen. Und ja, meistens ist Schock das Beste. Und ich kenne auch ganz, ganz viele, die sich so in der zweiten Hälfte der 50er oder ersten Hälfte der 60er dann plötzlich entschieden haben, gesünder zu leben. Klammer auf, ist nicht zu spät. Wir kennen mittlerweile Studien, die zeigen, hey, besser spät als nie anfangen. Natürlich, je früher, desto besser. Aber es ist nicht so, dass man sagt so, ja, jetzt lohnt sich das auch nicht mehr oder sowas. Fangt an, gesund zu leben. Ja, viele dieser Menschen haben das eben nach Schockerlebnissen, nach Erkrankungen, nach einem Herzinfarkt oder sowas bei sich oder im Freundeskreis oder in der Familie dann eben angefangen.
Und was sagst du, wenn wir jetzt mal auf eine Ebene höher gehen? Gerade manche Unternehmen denken schon an Longevity-Manager, die sie einstellen. Was unterschätzen aus deiner Sicht Unternehmen beim Thema Gesundheit am meisten?
Wie wichtig die Gesundheit ihrer Mitarbeiter für Unternehmen ist, das haben sie noch gar nicht erkannt.
Ja.
Denn wir alle wissen, Fachkräftemangel ist ein riesengroßes Thema.
Ja.
Gerade kleine mittelständische Unternehmen, Handwerker, überalterte Beschäftigungsstrukturen. Also wir wollen ja, dass die Menschen möglichst lange, möglichst gesund bei uns auch im Unternehmen bleiben können.
Und da sind wir bei einem wichtigen Thema. Reichen denn Gesundheitsprogramme, wenn uns jetzt jemand zuhört, ein Verantwortlicher von einer Organisation und der überlegt sich, reichen da Gesundheitsprogramme oder bräuchte es sogar eine ganz andere Führungslogik? Weil wenn wir von Führung in dem Zusammenhang sprechen, ich sage ja immer, Führung fängt mit Selbstführung an. Das heißt auch Achtsamkeit, Wahrnehmung mit den eigenen Bedürfnissen, Gefühlen, ja auch Stimmungen oder was brauche ich tatsächlich, dass ich mich gut fühle, dass ich leistungsfähig bin? Ja, wie geht man da mit um als Organisation? Ich implementiere Gesundheitsprogramme und mache meinetwegen einen Longevity-Manager dafür verantwortlich. Aber wäre auch etwas in der Führungslogik, in der Haltung, in den Mindsets meiner Führungskräfte als Ergänzung erforderlich, damit wir tatsächlich nicht nur von einem klassischen Change sprechen, ab morgen haben wir Gesundheitsprogramme, sondern regelrecht einer Transformation. Wie siehst du das denn auf dieser Ebene?
Ja, es ist Gesundheit befohlen.
Ne? Ja, ja, genau.
Also, Antwort ist ganz klar, es braucht beides. Es braucht wirklich beides. Ja, zum einen sollte ich das als Führungskraft, wenn ich es predige, natürlich auch vorleben. Ja, zum zweiten, wie führe ich denn, wenn ich also der Permanent-Choleriker bin, der die Leute immer nur anbrüllt, dann ist das natürlich Stress obendrauf, der nicht gerade hilfreich und gesundheitsfördernd ist. Da hilft auch der Longevity-Beauftragte oder das Fitnessstudio im Unternehmen nichts. Die Tatsache einfach auch mal, wenn ich beispielsweise Unternehmensveranstaltungen habe. Wir machen das in letzter Zeit sehr, sehr gerne. Seminarveranstaltungen, dass du am Nachmittag, was weiß ich, 2 Stunden Sport machen kannst, gemeinsam. Oder dich mal mit dem Thema Resilienz beschäftigst. Wir alle reden über Resilienz von Unternehmen und Organisationen. Aber ich muss doch mal mit der Resilienz von mir selber anfangen, ja, dass ich das wirklich auch zu einem Management- und Führungsthema mache. So, und dann kommen wir zum zweiten Thema, zur Infrastruktur. Ja, so ein Gesundheitsbeauftragter, Longevity-Beauftragter oder wie auch immer mag eine gute Geschichte sein, denn solche Angebote, solche Programme in Unternehmen funktionieren nur dann, wenn sie auch auf die Realität der Mitarbeitenden eingestellt sind und ausgerichtet sind. Es gibt hier in München ein großes deutsches Softwareunternehmen, das mal das Ziel hatte, den modernsten Arbeitsplatz der Zukunft zu schaffen. Und die haben dann mehrere Gyms in dieses neue Gebäude eingebaut und haben nach einem halben Jahr mal getestet und abgefragt, wie war eigentlich die Nutzung dieser Gyms, dieser Sportstudios. Und was haben wir festgestellt? 95% aller Mitarbeitenden waren in der Kantine, aber nur 5% waren je im Gym. So, und jetzt überlegen wir aber doch mal, warum? Ja, jetzt, ja, die können ja in der Mittagspause Sport machen. Ja, super. In der Mittagspause, ich habe eine Stunde Mittagspause, dann hetze ich von meinem Arbeitsplatz ins Gym, 5 Minuten, ziehe mich um, mach mich warm, mach Sport, geh duschen, ziehe mich um, schwitz immer noch wie ein Hirsch, gehe zurück zu meinem Arbeitsplatz, habe nichts gegessen für meinen Stoffwechsel, alles andere als gut an der Stelle. War das jetzt Spaß oder an Gesundheit? Das ist genau dieser Stress an Gesundheit, den du gerade angesprochen hast. Ja, die Leute können ja vor oder nach der Arbeit. Ja, super, wir sind in München, hier ist heftiger Verkehr. Die Leute brauchen häufig eine Stunde, um zur Arbeit zu kommen. Solche Dinge sind unrealistisch, die funktionieren nicht. Und deswegen braucht es nicht nur die Innovation in Sportstudios oder wenn wir dann richtig funktionale Longevity, du hattest es angesprochen, in, weiß ich nicht, Überdruck, Sauerstoffkammern oder Kältekammern oder sowas investieren. Ja. Das ist alles toll, hilft aber nicht, wenn es nicht vernünftig gelebt und eingebunden werden kann.
Und da kommen wir wieder auf die Führungslogik. Ne?
Da also kommen das wir auf muss die Führung. Und das kann ja eine Führungskraft an sich meistens auch nicht machen. Also um den Kreis zu schließen, da braucht es dann Experten, die entweder als Berater wie wir reinkommen und mit dem Unternehmen arbeiten oder aber in größeren Unternehmen dann auch sowas wie Gesundheits- oder Longevity-Manager, die sich wirklich um das Thema kontinuierlich kümmern.
Dein Digital Summary.
Longevity geht über Gesundheitsprogramme deutlich hinaus, weil wenn etwas nachhaltig und langfristig implementiert werden soll, braucht es immer auch Führungskräfte, die als Vorbild agieren, Verantwortliche im Unternehmen, die die richtigen Impulse setzen, wahrscheinlich das Thema auch mit Leidenschaft begleiten und sich da auch immer etwas Neues, um einen neuen Impuls zu setzen, einfallen lassen. Carsten, wenn du Longevity auf einen Satz für Führungskräfte reduzieren müsstest, wie würde der denn lauten?
Ein nicht gesunder Mitarbeiter kann nie die Leistung bringen, die die Organisation von ihm braucht.
Und ich denke,
das ist die Schockformulierung. Umgekehrt heißt es natürlich, nur gesunde Mitarbeiter können ein Unternehmen auch in schwierigen Zeiten nach vorne bringen.
Und das brauchen wir ja alle. Und da ist auch wieder so ein Schulterschluss, weil letzten Endes startet immer das Thema mit mir als Führungskraft. Weil ich möchte das mal noch ausführen. Wenn ich jetzt den Podcast gehört habe, mir wird die Relevanz bewusst. Ich fange bei mir selber an. Selbst wenn ich in einer Organisation unterwegs bin, die das als Organisation noch nicht erkannt hat, obliegt es doch letzten Endes auch mir als Führungskraft, inwiefern ich dieses Thema in meinem Team zum Thema mache. Und da, ich nehme nur mal das Stichwort oder Buzzword, Work-Life-Balance, anfange zu implementieren, zu leben, mit den Menschen drüber zu sprechen, da transparent und vertrauensvoll zu kommunizieren, dass wir da gemeinsam vielleicht sogar eine Art Vorbildfunktion als Team beginnen zu leben in der Organisation und dass wir als Team dann Vorbild sind für andere Abteilungen oder für die Menschen von oben, die dann unter
Umständen... Du triffst den Nagel auf den Kopf, Barbara. Ja. Das ist genauso wie in jedem Change-Prozess. Ne? Mhm. In jedem Change-Prozess braucht es immer einen, der anfängt zu treiben, der sich dann sozusagen seine Mitstreiter zusammensammelt. Und dann brauchen wir immer eins, wir brauchen immer einen Leuchtturm, an dem der Inhalt und der Nutzen dieses Wandels, dieses Change-Prozesses für möglichst viele sichtbar wird, damit sich Menschen was darunter vorstellen können. Ich habe da gerade ein sehr schönes Beispiel dazu. Wir arbeiten gerade mit Bad Wildungen in Nordhessen gelegen, Deutschlands größter Reha-Standort mit 1,5 Millionen Übernachtungen pro Jahr und so weiter, 18 Reha-Kliniken und so weiter. So, und mit denen arbeiten wir im Moment daran, sich ja nicht nur auf den Reparaturbetrieb, Rehabilitation, sondern auch auf die Prävention, aufs Gesundbleiben zu fokussieren. Und da ist es ganz genauso gegangen. Wir haben angefangen, mit ein paar Leuten zu arbeiten. Am Anfang waren das so die Spinner, ne? Und dann haben wir Beispielprojekte geschaffen, haben gesagt, so sieht das aus, das möchten wir machen, das hat was mit Kliniken zu tun, das hat was mit Hotels und Tourismus zu tun. Hey, und plötzlich sagen die Leute, ja, das sehe ich, das verstehe ich. Und dann hast du sozusagen ein halbes Jahr später, hast du ganz, ganz viele Menschen aus Politik und Wirtschaft mit dabei, die sagen, top, das ist genau der Weg, den wir gehen müssen. Und ich glaube, das ist genau der Weg, den es auch in jedem Unternehmen, in jeder Organisation braucht.
Man kann mit kleinen Dingen starten.
Man muss.
Ja, und die schnell Erfolg aber bringen.
Genau.
Ja, und dann sind die Menschen eher willig, diesem Vorbild dann auch zu folgen, wenn sie sehen, was es ist. Genau, ja, sehr schön. Genau. Carsten, wenn du jetzt, jetzt haben wir sehr viele Impulse gesetzt, wir haben das Thema Longevity in alle Richtungen mal durchgeknetet, haben wir irgendetwas vergessen? Wenn wir jetzt hier zum Schluss kommen, wo du sagst, Mensch, wir haben ja viel in der Vorbereitung gebrainstormt, ist da irgendetwas Essentielles, was uns durch die Finger geflutscht ist, was du sagst, ey, das will ich den Menschen noch mitgeben, wenn es um das Thema geht?
Vielleicht mal so ein bisschen eine Warnung, weil man sieht ja häufig diese, du hattest über Supplements oder über Pillen und so weiter gesprochen, es gibt ja häufig diese Versprechen dieser Langlebigkeitspille. Du musst eigentlich gar nichts nehmen, gar nichts ändern, du musst nur diese Pille oder diese Tropfen oder irgendetwas nehmen. Mhm. Leute, seid vorsichtig, das gibt es in der Form zumindest noch nicht. Mhm. Ich sag immer, jeder Longevity-Ansatz sollte mit einer vernünftigen ärztlichen Untersuchung beginnen, wo man sich Biomarker anschaut, vielleicht auch mal ein Darmmikrobiom, weil da unser Immunsystem sitzt, funktionale kognitive Tests sich mal anschaut. Und dann kann man darauf aufbauend letztendlich sagen, was ist das richtige Programm, in welchen Lebensbereichen sollte ich Änderungen vornehmen. Die Medizin, da gibt's tolle Sachen von Stammzellentherapien angefangen. Allerdings wird auch irgendwie jedes Quartal eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Im Moment sind es die Peptide, also die Aminosäurenbausteine für unseren Körper. Das können alles gute Sachen sein, aber bitte immer nur mit ärztlicher Begleitung. Es gibt tolle Forschungen, die auch zeigen, was beispielsweise diese GLP-1-Agonisten wie Ozempic und Mounjaro und Co. viel, viel mehr machen können, als uns nur beim Gewicht verlieren zu helfen, sondern dass die zumindest was erste explorative Studien zumindest für möglich halten, auch präventiv wirken können gegen Krebserkrankungen und solche Geschichten. Aber das sind alles Dinge, die dauern noch. Ja. Da haben wir noch keine medizinische Evidenz. Also mein Ratschlag wäre, lasst euch nicht von diesen Rattenfängern, hätte ich jetzt beinahe gesagt, übers Ohr hauen. Fangt mit einem Arztbesuch an und erarbeitet dann mit dem Arzt gemeinsam Ansatzpunkte, die man machen kann, die man im Leben umsetzen kann. Und wenn da ein Unternehmen hilft, die Menschen überhaupt in die Denke zu bringen und es ihnen möglichst einfach macht, Zugang zu einem Arzt zu bekommen oder solche Geschichten, ja, dann ist das natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und wenn das Super. Unternehmen dann auch noch passende Programme und Infrastrukturen hat, ja, dann werden wir sicherlich sehr erfolgreich sein damit.
Toll. Ganz herzlichen Dank an der Stelle, lieber Carsten. Mich würde noch eine Sache interessieren, was ja auch so eine Kuh ist, die durchs Dorf getrieben wird, ist diese Abnehmspritze. Ja. Und ich habe also Freundinnen von mir, die das dann erfolgreich gemacht haben, andere, die gerne würden, aber nicht trauen. Ja, es wird ja in alle Richtungen, ist ja da ein Verhalten möglich. Und ich gehe bei solchen ja, Säulen, die durchs Dorf getrieben werden, immer mit dem natürlichen Menschenverstand ran und sage mir, das ist von der Grundlage her ein Medikament, das eingesetzt wird bei hochgradiger Diabetes oder Menschen, die wirklich krank sind. Und wenn ich als gesunder Mensch, der übergewichtig ist und meinetwegen das alleine nicht schaffe, mir dieses Ding verabreichen lasse, dann kann das nicht ohne Folgen für mein System sein. Und deshalb würde ich da die Finger von lassen. Wie sieht das so jemand wie du?
Also mit diesen Dingern haben wir mittlerweile relativ viel Erfahrung. Natürlich haben alle Medikamente potenzielle Nebenwirkungen und auch potenzielle Gefahren. Das muss man an der Stelle sagen. Diese Medikationen scheinen recht sicher zu sein. Sie haben aber auch nur den vollen Effekt dann, wenn ich wiederum mir nicht nur das Wundermittel Spritze setze, sondern auch mein Leben ändere. Auch da geht es nicht ohne Ernährungsänderung, mehr Bewegung und solche Themen. Nur dann werde ich wirkliche Effekte aus der ganzen Geschichte ziehen können. Wie gesagt, erste Studien sagen auch, dass sie wirklich in Richtung Longevity-Medikamente gehen könnten. Sowas haben wir über Metformin schon mal gesagt. Da gibt's ja auch die TAME-Studie, die guckt, inwiefern Metformin wirklich helfen kann, eben nicht nur Zucker im Griff zu behalten, sondern eben auch sonstige Effekte zu haben auf den Körper. Ich halte die Abnehmspritzen für nicht gefährlich, aber auch da wiederum, das muss mit einer ärztlichen Kontrolle gemacht werden, mit einer ärztlichen Begleitung. Und man darf nicht vergessen, gerade am Anfang, einem wird übel und solche Geschichten, die haben schon auch spürbare Nebeneffekte.
Ja, okay, vielen Dank an der Stelle. Dann haben wir alle Impulse aus dem Bereich Longevity heute mal durchgesprochen. Wir hoffen, dass wir euch einige Anregungen mit auf den Weg geben konnten, weil Führung fängt immer mit Selbstführung an, egal in welchen Bereich wir hineinschauen. Euch da draußen ganz viel Energie. Und gute Impulse, wenn ihr mit Carsten Kontakt aufnehmen wollt, der ist gefühlt noch aktiver als ich auf LinkedIn.
Geht doch gar nicht.
Stimmt doch gar nicht. Ja, zumindest Followerzahl. Du hast ein paar hundert mehr als ich.
Oh, ich glaube, ich habe Barbaras Ehrgeiz gestochen jetzt.
Wie toll. Nein, und von daher, wenn euch da Themen interessieren, zögert nicht, schreibt uns einfach. Ihr findet uns digital fast überall. Alles Liebe und ganz viel Energie. Und dir, Carsten, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank dir, Barbara. War schön, hat Spaß gemacht. Danke dir.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal, auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com